Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Dalarna, die wilde, romantische Gegend in Mittelschweden. Die Gegend, die häufig auch als das Herz Schwedens bezeichnet wird, weil hier noch die Tradition gelebt werden, weil hier besonders viele rote Holzhäuser stehen, weil hier Karl Larsson seine berühmten Gemälde gemalt hat. Und bis heute die Dala-Pferde hier handgefertigt werden. Dieses Dalarna ist für alle Zeiten auch ganz eng verknüpft mit dem Schicksal Gustav Vasas. Denn auf Dalarna ruhten seine letzten Hoffnungen. Durch Dalarna erlebte er eine spektakuläre Flucht. Er betrat die Region als Flüchtiger, der dem Tod sehr nahe war. Und er verließ Dalarna als Anführer einer Armee, die sich anschickte, den dänischen König Christian II. Aus dem Land zu werfen. Was davon wirklich historisch wahr ist, das wird wahrscheinlich für immer ungewiss bleiben. Viel ist es aber nicht ein bisschen, was aber doch. Und deshalb reisen wir heute nach Dalarna, um uns Gustav Vasas abenteuerliche Reise durch die mittelschwedische Region anzuschauen. Wir machen Abstecher nach Ornäs, nach Rättvik, nach Mura, wo man auch heute noch auf die Spuren Gustav Vasas gehen kann. Und damit, hey Ock, willkommen zur Folge 15 über die schwedische Geschichte. In dieser Reihe über die Geschichte Schwedens, da sind wir mittlerweile in der frühen Neuzeit angekommen. Bei Gustav Vasa, wir waren in der letzten Folge beim Stockholmer Blutbad, das Gustav Vasa ja überlebte, und damit in der Endphase der Kalmarer Union. Und ja, heute kommt eben diese Geschichte, die vielmehr auch Geschichten ist, wo vieles Dichtung ist, wo vieles wahrscheinlich historisch nicht wahr ist, aber es ist trotzdem eine spannende Geschichte und diese Geschichte an sich hat wahrscheinlich schon stattgefunden. Gustav Vasa war eben in Dalarna, er ist hierher geflohen. Nach dem Stockholmer Blutbad. Aber vieles wurde eben hinzu gedichtet oder ausgeschmückt, wie auch immer. Ja, und zu dieser spannenden Geschichte, die in Schweden jedes Schulkind kennt, begrüße ich dich ganz, ganz herzlich. Mein Name ist Jo von Elchkuss, dem Podcast für Schweden. In den letzten Folgen zur Geschichte Schwedens ging es mehrmals um die Kalmarer Union. Dieses Bündnis der drei nordischen Reiche, die unter einer Krone, normalerweise die des Dänenkönigs, geführt werden sollte. Die Union war aber in Schweden, das haben wir ja mehrmals gesehen, nur schwer gelitten. Immer wieder gab es Aufstände, oft waren die Unionskönige nicht König von Schweden. König Christian II., der wollte daran etwas ändern. Er wollte auf den schwedischen Thron, um, wie es eben die Statuten der Union vorsahen, eben König aller drei Reiche zu sein. Und dazu bekämpfte er Anfang des 16. Jahrhunderts den aufmüpfigen Sten Sture den Jüngeren, besiegte ihn schließlich auf dem Eis des Sees Åsunden. Er ließ sich im November 1520 feierlich zum schwedischen König krönen, doch die Feierlichkeiten, die nahmen ein abruptes Ende und mündeten in das Stockholmer Blutbad, bei dem dann Christian II. Ja wirklich sehr brutale Rache an all seinen Gegenspielern nahm. Unter den Toten, da war auch der Vater von Gustav Vasa, die Mutter und die Schwestern, die wurden nach Kopenhagen verschleppt und dort in den Kerker geworfen, einige starben dort auch an der Pest. Um dieses Stockholmer Blutbad ging es ja in der letzten, ist in der Folge 14, über die schwedische Geschichte. Wenn du da nochmal ein bisschen genauer reinhören möchtest, dann klick dich in diese Folge. Gustav Vasa, den nannte damals niemand so. Er ist Gustav Eriksson. Er überlebt das Blutbad, weil er Christian II. Misstraut und daher der Einladung nach Stockholm nicht gefolgt ist. Seine Situation Ende November, Anfang Dezember 1520 ist, naja, man kann es nicht anders sagen, sehr bescheiden. Der Vater ebenso wie einige andere Verwandten sind tot, die weiblichen Verwandten verschleppt. Er ist wirklich sehr einsam. Er ist auch noch sehr jung, er ist gerade Anfang 20 und er wird von den Häschern Christians gesucht. Schließlich gilt er als enger Verbündeter des früheren Reichsverwesers Sten Sture und damit als Feind des Dänenkönigs. Zugleich ist Gustav alles andere als eine wirklich große Nummer. Außerhalb von Uppland, also da, wo er herkommt, oder rund um den See Mälaren. Da kennt ihn so gut wie niemand. Wer soll ihm also helfen? Er ist eben keiner, der gleich irgendwo auftaucht und die Menschen um sich herum scharen kann. Als Gustav von den Schrecknissen in Stockholm hört, befindet er sich wahrscheinlich gerade auf dem elterlichen Gut Refsnäs bei Gripsholm. Doch auch die Güter der Eltern werden vom Dänenkönig eingezogen. Gustav, der muss also seine Sachen packen, aufbrechen. Ja, aber wo soll er hin? Er ist ja wirklich allein hier im Feindesland. Die einzige Hoffnung, die er sieht, die liegt in der Dalarna. Die Bergmänner und die Bauern, die in der Region um den Siljansee leben, die waren schon immer rebellisch, wenn ein König ihre Freiheiten bedrohte. Dort oben im Norden, da hat man so seine eigenen Traditionen, einen großen regionalen Stolz, ist fern der Hauptstadt, will sich auch so ein bisschen unabhängig von der Hauptstadt halten. Wenn Gustav also irgendwo Verbündete gegen den dänischen und jetzt auch schwedischen König Christian II. Finden will, dann muss er die Menschen in Dalarna, die Dalkarlarna, überzeugen. Außerdem hat er noch ein paar Kollegen aus seiner Studienzeit in Uppsala, die dort leben. Vielleicht kann er auch bei ihnen Unterschlupf finden. Ende November bricht Gustav auf. Sein Weg führt ihn zunächst nach Bergslagen und dort nordwärts Richtung Forlün. Aber immer ist die Frage, wem kann er eigentlich vertrauen? Die Dänen jagen ihn und viele Schweden, die würden ihn wahrscheinlich sofort ausliefern, wenn sie dafür eine entsprechende Belohnung erhalten. Gustav verkleidet sich also als Bauer, so zumindest die Erzählung, und zieht sich die für Mora typische Tracht an. So weckt er keinen Argwohn, wenn er sagt, dass er eben zurück nach Mora will, seine angebliche Heimatregion. Bald schon erreicht er Ranghyttan. Der Hof gehört Anders Persson, einem alten Studienkameraden. Ihm vertraut Gustav. Anders empfängt ihn herzlich. Damit keiner der Knechte, der Mägde oder der Händler, die auf den Hof kommen, Verdacht schöpfen, gibt Anders ihm Arbeit bei den Knechten. Er soll ihnen beim Dreschen helfen. Das macht Gustav auch. Aber er ist eben ein Adliger. Besonders geschickt stellt er sich dabei nicht an. Woher soll er es auch können? Er kann lesen, er kann reden, ist rhetorisch geschult, er kann kämpfen. Aber dreschen? Am folgenden Abend kommt eine Magd auf ihren Herrn, also auf Anders Persson zu und raunt ihm zu. Ich glaube nicht, dass dieser Kerl aus Mora, der gestern hier aufgetaucht ist, ein Bauersknecht ist. Dreschen kann er jedenfalls nicht. Und unter seinem Hemd, da lugt eine feine Bluse hervor. Anders beißt sich auf die Lippe. Was soll er tun? Kann er seinen Untergebenen wirklich trauen oder werden sie rumtratschen, sodass sich die Gerüchte rasend schnell in ganz Bergslagen verbreiten? Er lässt nach Gustav rufen und sagt ihm, geh weiter nach Norden, Gustav, geh entlang den Flüssen und durch die großen Wälder, halte dich nie lange an einer Stelle auf. Und auch wenn dich hier in Bergslagen vielleicht niemand anhören will, so werden es die trotzigen Mora-Bewohner tun. Aber jetzt geh. Also bricht Gustav wieder auf. An den Ufern des Sees Rhön, da zieht er entlang, bis er Ornes erreicht. Auch hier wohnt ein alter Kamerad aus den Zeiten in Uppsala, Arend Persson Örnflücht, und dessen Frau Barbro Stigsdotter. Was Gustav nicht weiß, einige aus Arends Familie haben sich auf die Seite des Dänenkönigs geschlagen. Nichts ahnend erreicht Gustav Vasa den Hof, der auf einer kleinen Landzunge am See Rhön liegt. Der wird dort sehr, sehr freundlich empfangen. Der Weg hierhin war auch beschwerlich, er war anstrengend. Einmal ist Gustav sogar durchs Eis des zugefrorenen Sees eingebrochen. Daher schläft er schnell tief und fest. Er bekommt nicht mit, was sich unterdessen zuträgt. Barbro Stigsdotter beobachtet ihren Vater Stig Hansson, der sein Stallknecht zu sich ruft, sobald Gustav eingeschlafen ist. Der Vater lässt ein Pferd vor den Schlitten spannen und eilt durch die winterliche Landschaft davon. Barbro ahnt Übles. Sie weiß, auf welcher Seite ihr Vater steht, ganz sicher nicht auf der des schwedischen Flüchtlings. Jetzt ist die Frage, wohin ist er unterwegs? Holt er die dänischen Häscher? Die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall da. Die Version, dass Barbros Vater der Verräter sei, die stammt aus einer polnischen Quelle aus dem Jahr 1570. Sie gibt so die Erzählung wieder, wie sie am Hof des Herzogs Johann, das ein Sohn von Gustav Vasa, erzählt wurde. In der Chronik des Peter Swart, zu der komme ich gleich noch, da ist es hingegen Barbros Mann Arend Persson, der Gustav verrät. Also hier gibt es unterschiedliche Versionen. Naja, aber auf jeden Fall, ohne sich mit ihrem Mann zu beratschlagen, holt Barbro den Knecht Jakob zu sich. Sie weiß, dass sie ihm voll und ganz vertrauen kann. Gemeinsam gehen sie in die Kammer, in der Gustav schläft, wecken ihn. Barbro sagt, du bist in großer Gefahr, Gustav, und sie packt ganz schnell seine wenigen Habseligkeiten zusammen. Sie drängt ihn zum Aufbruch. Aber als der Knecht Jakob die Tür der Kammer öffnet, entdeckt er andere Familienmitglieder, die ganz offensichtlich den Ausgang bewachen. Auf diesem Weg können sie Gustav also nicht herausschmuggeln. In späteren Versionen, da hat Arend Persson schon seinen Gast sogar eingeschlossen. Naja, Barbro hat jedenfalls eine Idee. Wenig zimperlich drängt sie Gustav aufs Plumpsklo im Obergeschoss und dort durch die Sitzöffnung nach draußen. Zum Glück lässt sich Gustav geschickt fallen, sodass er im Schnee und somit nicht gänzlich beschissen landet. Er versteckt sie auf dem Schlitten, den Jakob schon bereitgestellt hat, und wenig später saust der Schlitten unter lautem Peitschenknall fort vom Orneshof hinaus auf den zugefrorenen Rhön Richtung Norden. Jakob kutschiert Gustav in größter Eile über den Rhön vorbei an Forlün. Forlün meiden sie besser, denn in den beliebteren, größeren Orten ist die Gefahr einfach zu groß, dass sie erneut verraten oder direkt einem dänischen Soldaten in die Hände fallen. Außerdem lebt in Sverdsjö ein weiterer Studienkamerad Gustavs. Aber auch dort kann der Flüchtling nicht lange bleiben. Zu schnell beginnen die Bediensteten zu misstrauen, dass dieser Fremde einfach kein Knecht sei. Also geht es weiter über den kleinen Sverdsee nach Isala, wo Gustav bei Sven Elfsson und dessen Frau unterkommt. Sven warnt ihn, dass es vor den Dänen nur so wimmele. Sie suchen ihn überall. Der Verrat durch Arend Perschons Schwiegervater oder Arend Persson selbst, wie auch immer, der trägt eben üble Früchte und nun wissen die Dänen, Gustav Vasa ist irgendwo oder Gustav Eriksson ist irgendwo hier in der Gegend. Und so dauert es nicht lange, bis die Dänen auch in Isala auftauchen und Haus für Haus durchkämmen. Plötzlich stehen sie in der Stube des Sven Elfsson. Gustav konnte sich nicht mehr rechtzeitig verstecken und steht nun seinen ärgsten Feinden Auge in Auge gegenüber. Einer der Dänen, der beobachtet ihn misstrauisch. Langsam kommt er näher. Die Augen zusammengekniffen. Er scheint einen Verdacht zu haben. Unsicher weicht Gustav einen Schritt zurück. Ist seine Flucht hier und jetzt zu Ende? Wird er wie sein Vater vor dem Scharfrichter enden? Was stehst du hier herum und klotzt die Fremden an, als hättest du noch nie andere Leute gesehen? Raunzt da Svens Frau. Mit einer Backschaufel saust sie auf Gustav zu, haut ihm auf den Rücken und treibt ihn fort. Schaff dich raus in die Scheune und dresche. Während Gustav mit Schmerzen im Rücken nach draußen flieht, schaut ihm der Däne hinterher. Nein, das muss ein Knecht sein. Nie würde jemand so einen adligen Flüchtling behandeln. Sobald die Dänen verschwunden sind, drängt Sven Elfsson zum Aufbruch. Gustav muss schnell nach Rättvik oder nach Mora. Dort kann er dann zu den Dalkarlerna sprechen und sie überzeugen, sich gegen Christian zu erheben. Wenn er hier im winzig kleinen Isala bleibt, da werden die Häscher ihn früher oder später auf jeden Fall entdecken. Die Reise ist aber sehr gefahrvoll. Jeder, dem sie begegnen, der kann ein Däne oder ein eben mit den Dänen sympathisierender Schwede sein. Doch wenn in dieser Jahreszeit auf den Wegen nicht viel los ist, wollen Sven und Gustav kein Risiko eingehen. Sven bereitet einen Karren voller Heu vor, vor den er sein Pferd spannt. Gustav vergräbt sich tief ins Heu und dann geht es los. Aber schon bald werden sie von dänischen Soldaten aufgehalten. Diese sind misstrauisch, schleichen um den Karren herum, beobachten Sven ganz genau, als sie ihn befragen. Dann sticht einer der Soldaten mit der Lanze in den Heuhaufen. Aber nichts. Sven darf weiterfahren. Aber der Soldat hat sehr wohl Gustav erwischt. Der hat aber fest die Zähne zusammengebissen, keinen Laut von sich gegeben, aber es tropft Blut vom Karren, rot in den weißen Schnee. Sven steigt ab, zückt sein Messer und verletzt sein Pferd an einer Stelle, die für das Zugtier nicht gefährlich ist. Schon wenig später werden sie erneut aufgehalten. Dem Soldaten fällt das Blut im Schnee auf. Sven kann nun sagen, es ist das Pferd, ich muss ganz schnell nach Marnes, damit es sich ausruhen kann. Und das überzeugt den Soldaten und der Heukarren darf weiterfahren. Im kleinen Weiler Marnes, Da wird Gustav bei den Brüdern Per und Mats Uhlsson untergebracht. Sie überreden ihn, nach dem Gottesdienst zur Gemeinde zu sprechen. Den Leuten von Marnes, denen könne er vertrauen. Die verraten einen nicht an einen dänischen König. Das sagen die Brüder Uhlsson. Und Gustav vertraut ihnen. Er sammelt die Männer vor der Kirche, die Männer von Marnes um sich. Das sind nicht viele, das ist ein ganz, ganz kleiner Ort. Und er spricht zu ihnen. Er erzählt ihnen von den Schreckenstaten des neuen Königs Christian II. Und natürlich auch vom Blutbad in Stockholm. Er berichtet, dass er seinen Vater und seinen Schwager verloren hat, wie die Dänen ihn jagen und dass es jetzt an ihnen, den stolzen Bewohnern Dardanas, ist, diesem Spuk ein Ende zu setzen. Die Männer, die nicken durchaus, die stimmen ihm zu. Er habe durchaus recht und sie würden ihm gerne helfen, aber ja, was sollten sie, eine Handvoll aufrührerischer Männer, schon ausrichten? Es ist eben ein ganz, ganz kleines Dorf. Und sie sagen, wenn andere in diesen Kampf gehen, dann gehen wir auf jeden Fall mit. Aber erst müssen wir wissen, was die anderen Dahl, Carla, denken. Gustav nickt, das ist zwar weniger, als er sich erhofft hat, aber immerhin glauben sie ihm. Er muss also nach Rättvik und die Menschen dort überzeugen. Also Rättvik ist so der nächste größere Ort. Mats Uhlsson sagt auch, ich kutschiere dich dorthin. Und jetzt ist die Frage, wird Gustav hier in Rättvik Erfolg haben? Am 16. Dezember 1520 erreicht er den Ort am Siljansee. Aber bevor wir zu Gustavs Rede in Rättvik kommen, müssen wir mal einen Blick auf die Quellen werfen. Denn sind diese Abenteuer, die da erzählt werden, wirklich wahr? Sie klingen ja schon sehr, sehr abenteuerlich. Und ja, man muss sagen, wohl sind sie hier nicht wahr. Ein Großteil der Sagen ist Peter Schwarz' Chronik über Gustav Vasa entnommen. Peter Schwarz schrieb diese wohl so um 1560 und wahrscheinlich im Auftrag Gustav Vasas. Es kann sehr gut sein, dass Gustav Vasa manche Sachen direkt diktiert hat. Da wird also einiges ausgeschmückt und hinzuerfunden. Gustav Vasa soll möglichst ja glänzend auch aussehen, soll eine spannende Geschichte sein. Und dann kam eben noch zu dieser Version von Peter Schwarz noch viele, viele weitere Geschichten hinzu. Gerade im 17. Jahrhundert, da wurden noch weitere Geschichten erzählt, zum Beispiel die mit der Flucht im Heuwagen. Die steht bei Peter Schwarz gar nicht, sondern die kam erst später hinzu. Ein Mann namens Jakob Brandberg, der Besitzer des Orneshofes in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, der trug diese Sagen zusammen. Und der hat ja vielleicht selber so ein Interesse daran, seinen Hof auch berühmt zu machen. Und ja, so kamen eben hier weitere Versionen dazu oder weitere Episoden dazu. Eine weitere Ausschmückung erfuhren die Abenteuergeschichten dann 1914, als Anna Maria Roos das Lesebuch für die Volksschule Gustav Vasas Abenteuer in Dardana veröffentlichte. Das war ein Buch, das in den Schulen rauf und runter gelesen wurde. Alle kannten es, aber auch hier wurden eben, ja, das wurde neu ausgeschmückt, neue Geschichten wurden hinzuerfunden. Der historische Wahrheitsgehalt dieser Geschichten ist also, sehr vorsichtig ausgedrückt, diskutabel. Obwohl kann man davon ausgehen, dass vieles erfunden worden ist. Wie gesagt, eben zum Beispiel die Geschichte mit dem Heuwagen. Aber wahrscheinlich auch die ganze Episode in Isala. Dass er aber hier unterwegs war, das ist schon anzunehmen. Dass er auch auf dem Orneshof war, beispielsweise. Das kann man schon glauben. Und das Problem ist aber, dass zum Beispiel die Flucht vom Orneshof in verschiedenen Varianten erzählt wird. Mal ist Barbrus Mann der Verräter, mal der Vater, mal flieht Gustav recht problemlos. In späteren Varianten gelingt ihm die Flucht nur durchs Plumpsklo. Und da sieht man, wie die Geschichten ihm ausgeschmückt wurden im Lauf der Zeit. Und manche wurden eben komplett neu hinzuerfunden. Also von daher kann man sagen, die Flucht an sich, die darf schon als historisch angesehen werden, aber eben nur die eine oder andere Station. Und vieles ist mit großer Sicherheit frei erfunden. Das wird auch später noch so sein, wenn da zum Beispiel Gustav von Mura in die norwegischen Berge flieht. In der Erzählung, da hat er sich die Skier unter die Füße geschnallt. Wahrscheinlich ist es aber doch eher so, er ist eben doch ein hoher Adliger, dass er in einem Schlitten davongefahren ist und wahrscheinlich auch nicht die Route des Wasserlaufs, sondern eine andere, deutlich bequemere Route. Aber da gibt es Kontroversen in der Forschung und man wird die Wahrheit wahrscheinlich nie herausfinden. Naja, das nur so zwischenrein. Zurück zur Geschichte. Am 16. Dezember erreicht der Schlitten des Mats Uhlsson Rättvik am Siljansee. Mit einer sehr bedeutenden Fracht, denn gut versteckt unter mehreren Decken, kriecht Gustav Eriksson, also der spätere Gustav Vasa, hervor und steigt vor der Kirche ab. Auf direktem Weg begibt er sich zum Pfarrer und wie Mats Uhlsohn vorausgesagt hat, empfängt ihn der Pfarrer mit offenen Armen. Gleich nach dem Gottesdienst solle Gustav zur Gemeinde sprechen. Und Gustav ist ja wahrscheinlich durchaus nervös. In Marnes, da waren es nur eine Handvoll Leute, jetzt sind es wirklich viele. Jetzt muss er sie überzeugen, wenn er Erfolg gegen Christian II. Haben will. Bewohner von Rettvik-Stolze Dalkarla beginnt er seine Rede. Während die Frauen und vor allen Dingen die Männer ihm zuhören, durchaus skeptisch, aber auch neugierig. Gustav erzählt vom Blutbad in Stockholm, von all den Grausamkeiten, die sich ereignet haben. Nun sei es an der Zeit, aufzustehen gegen diesen fremden König. Und Gustav gibt alles, um die Bewohner Rettviks aufzuwiegeln. Der Erfolg bleibt allerdings aus. Zwar nicken einige von ihnen, andere schauen aber betreten zu Boden. Nie zuvor haben sie von einem Gustav Eriksson gehört. Warum sollen sie ihm jetzt vertrauen? Der ist völlig fremd für sie, dieser Mensch. Hat das Blutbad in Stockholm wirklich so stattgefunden, wie von diesem Mann berichtet? Hat der Dänenkönig tatsächlich Bischöfe hinrichten lassen? Das klingt nicht sehr glaubhaft. Ja, wenig später hat Gustav Rettvik enttäuscht hinter sich gelassen. Richtung Norden geht er, Richtung Mura. Und er weiß, dass das seine letzte Chance ist. Aber er weiß nicht, was sich in der Zwischenzeit in Rettvik, während er in Richtung Mura sieht, was sich da in Rettvik abspielt. Denn in einer Erzählung, so heißt es zumindest, kommt ein Heer der Dänen angeritten und den Bewohnern von Rettvik wird klar, die suchen Gustav Eriksson und dieser Gustav Eriksson hatte wohl tatsächlich recht. Und sie ja halten das Heer ein bisschen auf, halten es hin und das könnte Gustav Vasa die entsprechende Zeit gegeben haben, die er gebraucht hat. Aber auch, ob diese Geschichte stimmt, weiß man nicht. Ja, nach der Enttäuschung in Rettvik, wo sich die Bewohner nicht gegen den dänischen und jetzt auch schwedischen König aufwiegeln ließen, setzt Gustav Vasa seinen Weg über den zugefrorenen Siljansee nach Mura fort. Er weiß, dass dies nur die letzte Gelegenheit sein würde. Wenn er die Bewohner von Mura nicht auf seine Seite ziehen kann, dann bleibt ihm ja nur noch die Flucht in die Berge nach Norwegen ins Vergessen irgendwo. Sein Weg führt ihn auf den Tumthof im Dorf Ytmeland. Das ist ganz in der Nähe von Mura. Und hier leben die Bauern Tumt Mats Larsson und seine Frau Margit. Man hat ihm gesagt, dass er ihnen vertrauen könne und er wird auch sehr freundlich empfangen. Doch beide warnen ihn, er werde hier überall gesucht. Dänen seien unterwegs und königstreue Dalkarla, die ihn sofort den Dänen ausliefern würden, wenn sie ihn erwischen würden. Besonders vom Untervogt Nils Westjüte soll er sich in Acht nehmen. Es gebe hier in der Gegend wohl niemanden, der mehr danach trachte, Gustav zu fangen. Mats arbeitet am nächsten Tag im Wald, während Margit in einem großen Bottich Weihnachtsbier zubereitet. Gustav schaute zu und überlegt, wie er am besten zu den Mura-Bewohnern sprechen und zugleich überleben könnte. Plötzlich wird Margit unruhig. Da kommen Leute auf den Hof, zischt sie. Rasch öffnet sie eine Luke im Boden der Stube, durch die Gustav in einen niedrigen und engen Keller steigen kann. Dann schiebt sie den Bottich auf die Luke, sodass sie nicht mehr sichtbar ist. Und wenige Augenblicke später stehen schon die dänischen Häscher im Haus und schauen sich um. Wenn Gustav Eriksson hier auftaucht, dann ist es seine Pflicht, dies augenblicklich zu melden. Hast du verstanden? Sagen sie. Sicher habe sie das, sagt Margit und nickt. Die Männer gehen wieder. Margit rückt den Bottich von der Luke und lässt Gustav heraus. Ein weiteres Mal ist er gerade so davongekommen und wieder, das ist interessant, hat ihn eine Frau gerettet. Unterdessen ist der Untervogt Nils Westjüte in ein Gasthaus in Mura abgestiegen. Denn er hat den dringenden Verdacht, dass Gustav Eriksson bald hier auftauchen werde. Solange aber der Untervogt in Mura ist, kann sich Gustav hier nicht der Öffentlichkeit präsentieren und diese gegen Christian II. Aufwiegeln, völlig chancenlos. Verkleidet als Knecht streift Gustav durch Mura und kundschaftet den Ort aus. Aber er wird erkannt. Von Rasmus Jute, einem Dänen. Aber es ist ein freudiges Wiedersehen, denn obwohl Rasmus gebürtiger Däne ist, so hat er doch für Sten Styre gekämpft, zusammen mit Gustav. Und wie der Zufall es will, ist auch er im gleichen Gasthaus abgestiegen wie Nils Westjüte. Abends verstecken sich beide in Rasmus' Zimmer und warten, bis Ruhe im Gasthaus eingekehrt ist. Dann schleichen sie zur Tür des Untervogts, öffnen sie leise und schlüpfen hinein. Am nächsten Morgen wird Nils Westjüte erstochen in sein Bett aufgefunden. In späteren Versionen der abenteuerlichen Flucht des Gustav Vasa durch Dalarna, da wird diese Episode stets so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Die verschwindet, wird überhaupt nicht mehr erzählt. Der Verdacht, König Gustav I. könnte ein Mörder sein, das ist dann doch etwas zu viel des Guten und das wird lieber verschwiegen. Ja, und jetzt, wo Nils Westjöte tot ist, ist die Gelegenheit da, sich der Öffentlichkeit zu zeigen. Es ist Weihnachtsabend, die Bauern und Handwerker aus Mura gehen zur Kirche. Und auf einem kleinen Hügel vor dem Gotteshaus, da steht Gustav Vasa und spricht mit lauter Stimme zu den Kirchenbesuchern. Davon gibt es auch ein berühmtes Gemälde. Wie in Rättvik erzählt er vom Blutbad in Stockholm davon, wie sein eigener Vater und sein Schwager geköpft worden sind. Die Reaktionen, die sind verhalten. Gustav erinnert die Dalkarler, wie sie sich schon in früheren Zeiten beim Engelbrechtsaufstand und unter Sten Sture dem Älteren rebellisch gezeigt haben. Über diese beiden Aufstände von Engelbrecht und Sten Sture dem Älteren, da gibt es auch eine eigene Folge dazu. Und da haben sie auch sich gegen den Dänenkönig gewehrt. Ja, sicher, sagen die Dalkarler, da habe er schon recht, aber dennoch, die ganze Geschichte mit dem Blutbad, die scheint ihnen übertrieben und ja, warum sollen sie ihm trauen, wo sie ihn überhaupt nicht kennen? Wieder das Problem, Gustav Eriksson ist eine kleine Nummer letztendlich. Er ist nicht bekannt außerhalb von Uppland. Frustriert verlässt Gustav die Kirche, besorgt sich ein paar Skier und macht sich bereit zum Aufbruch. Er hat aufgegeben. Es würde keinen Aufstand gegen Christian II. Geben, der König hat gewonnen. Gustavs Schicksal wartet irgendwo oben in den Bergen Richtung Norwegen. Entlang des zugefrorenen Österdal-Elven zieht er in die winterliche Einsamkeit. Vorbei an Spydmo, Gubshus und Uxberg. Hier wendet er sich nach Westen, kommt irgendwann an der kleinen Kapelle in Evertsberg vorbei. Er übernachtet auf verschiedenen Höfen, manchmal auch einfach nur in einsamen Heuschobern. An Neujahr erreicht er das Tal des Westerdal-Elven. Bald ist er in Sälen und von dort ist es nicht mehr weit bis zur norwegischen Grenze. Was er nicht weiß, ist, dass sich zeitgleich in Mura Entscheidendes ereignet. Denn wenige Tage nach Weihnachten erreicht der Adlige Lasse Olsson Mura. Er berichtet vom Blutbad in Stockholm und beweist damit, dass Gustav die Wahrheit erzählt hat. Aber dennoch, das Blutbad mag schlimm für die betroffenen Adligen gewesen sein. Aber warum sollten sie sich hier im fernen Dalarna deswegen mit dem Dänenkönig anlegen? Kurz darauf kommt ein weiterer Mann nach Mura, Inge Mikkelsson. Er ist kein Adliger und er hat noch weitere Neuigkeiten. Er erzählt nicht nur vom Blutbad, sondern auch davon, wie man Sten Styres Leiche ausgegraben und auf dem Scheiterhaufen verbrennen ließ. Aber damit nicht genug. Christian II. Plane, die Bevölkerung zu entwaffnen und vor allem in den Regionen, in denen es schon früher Aufstände gab, also in Dalarna. Und außerdem wolle er extra Steuern erheben und den schwedischen Außenhandel einschränken. Das würde ebenfalls Dalarna mit seinen reichen Eisenerz- und Kupfervorkommen massiv treffen. Und jetzt ist die Wut der Mura-Bewohner geweckt. Einen solchen König wollen sie ganz sicher nicht haben. Sie erinnern sich an Gustav Vasa, der vor wenigen Tagen zu ihnen gesprochen hat. Die beiden besten Skiläufer, Lars von Kittelbu und Engelbrecht aus Mura, die werden ausgesucht und ihm hinterhergeschickt. Sie sollen nicht eher ruhen, bis sie ihn gefunden und zurückgebracht haben. 90 Kilometer lang eilen die beiden durch die Winterlandschaft, bis sie Gustav bei Sälen erreichen. Und das ist die Geburtsstunde des Vasalaufs, könnte man so sagen. Die beiden berichten Gustav von den Geschehnissen und überreden ihn, mit ihnen umzukehren. Eilig machen sie sich auf den Rückweg. Gustav Vasa ist voll neuer Hoffnung. Vielleicht, ja, vielleicht wendet sich nun endlich das Blatt. Lars von Kittelbu und Engelbrecht aus Mura, die beiden besten Skiläufer der Region, die haben geschafft, was man ihnen aufgetragen hat. Gustav Eriksson, bald Gustav Vasa, der sich auf der Flucht in die norwegischen Berge befand, sie haben ihn zurückgeholt. Und nun ist er wieder in Mura. Die Bewohner Muras und der umliegenden Gemeinden werden zusammengetrommelt. Jeder hier weiß mittlerweile vom Stockholmer Blutbad. Vor allem aber auch von den Steuererhöhungen des neuen schwedischen Königs Christian II. Und der geplanten Entwaffnung der Dalkarler. Die Stimmung ist deswegen entsprechend aufgeheizt. Diesen neuen König wollen sie hier nicht. Sie brauchen es eben nur noch einen Anführer. Und der steht jetzt vor ihnen. Gustav Eriksson aus dem Hause Vasa. Gerade einmal 24 Jahre jung. Sie ernennen ihn zu ihrem Hauptmann und stellen ihm 16 Leibgardisten zur Seite. Das ist der Beginn der Svea Livgarde. der schwedisch-königlichen Leibgarde. Nun kann der Aufstand beginnen. Gustav wird ihn später als Befreiungskrieg bezeichnen. Aber eigentlich ist es zunächst nichts weiter als ein Aufstand, denn Christian II. Ist ja rechtmäßiger schwedischer König. Auch wenn er ein brutaler König ist, er ist rechtmäßiger König. Die Revolte in Dalarna ist auch nicht die einzige. Schon im Dezember 1520 gab es erste andere Ausschreitungen gegen die erhöhten Steuern und Christian II. In weiten Teilen des Landes ist die Stimmung sehr, sehr gereizt, gerade zum Beispiel auch so in Westerjütland, in Småland. Und das kann sich Gustav zunutze machen. Noch aber haben sich in Mora nur ein paar Handvoll rauflustige Bauern zusammengefunden. Sie brauchen Geld und Waffen. Gustav Eriksson beschließt deswegen, nach Falun zu ziehen. Die Stadt ist nicht allzu gut befestigt und der dortige Vogt hat sicherlich einige Steuern gehortet. Also auf nach Falun. Der Aufstand beginnt, beziehungsweise der Befreiungskrieg. 2,5 Jahre später wird Gustav Vasa als neuer König Gustav I. siegreich in Stockholm einziehen. Er wird gegen Christian II. Siegen und damit die Kalmarer Union endgültig beerdigen. Für Schweden bedeutet die Herrschaft Gustavs I. einen großen Umbruch. Und viele sagen, der schwedische Nationalstaat, der beginne jetzt hier, so allmählich zumindest. Und da ist auch sicherlich etwas dran, denn Gustav zentralisiert die Herrschaft, er effektiviert sie, er beginnt also so einen modernen Staat aufzubauen, er läutet die Reformation ein, macht Schweden damit zu einem protestantischen Land, all das prägt Schweden, den Nationalstaat Schweden dann später massiv. Aber all das hing lange an einem wirklich sehr, sehr seidenen Faden, als eben Gustav vogelfrei durch Dalarna geflohen ist. Und deswegen ist diese Geschichte ja natürlich auch so spannend, weil hier ein ganz armer, einer letztendlich, der keine Hoffnung mehr hat, da durch Dalarna flieht und sich dann die Geschichte aber wendet und er zum Anführer wird und später eben zum König wird. Das ist natürlich eine tolle Geschichte, die kann man sich erzählen, das ist ganz, ganz klar. Die kann man natürlich auch toll ausschmücken. Naja, das waren aber auf jeden Fall die Abenteuer des Gustav Vasa in Dalarna. Und noch heute kannst du dich entlang der Fluchtroute auf die Spuren Gustav Vasas machen. An mehreren Orten sind so Erinnerungstafeln oder Erinnerungssteine aufgestellt. Die gibt es wirklich an vielen Orten, zum Beispiel auch in Isala, obwohl es gar nicht ganz klar ist, ob Gustav Vasa jemals in Isala war. Aber es gibt auch einige Gebäude aus dieser Zeit, die stehen noch. So beispielsweise die Kungslådan in Ranghyttan, in der Gustav Eriksson beim Dreschen half. Der vielleicht bekannteste Erinnerungsort, der mit Gustav Vasas Flucht durch Dalarna zu tun hat, das ist die Ornes-Stygan, die er eben nur dank der Hilfe von Barbro Stigsdotter frei verlassen konnte. Sie steht auf einer Landzunge am westlichen Ufer des Sees Rhön, ist erstaunlich groß, anders als der Name Stüger vielleicht erwarten lässt, hat wirklich eine spannende Architektur. Es ist ein ganz, ganz interessantes, spannendes Gebäude und sie beherbergt Schwedens ältestes Museum. Denn bereits 1758 wurde hier ein Museum über Gustav Vasas Flucht eingerichtet und die Gegenstände von damals, die können noch heute angeschaut werden. Das heißt, es ist irgendwie so ein Museum in doppelter Hinsicht. Einmal über eben Gustav Vasas Flucht und dann eben eigentlich auch über die Zeit, wo das Museum eingerichtet wurde, also Mitte des 18. Jahrhunderts. Also das ist wirklich sehr, sehr spannend. Da würde ich dir empfehlen, mal hinzufahren, wenn du in Dalarna unterwegs bist. In Rättvik, da kann man die Kirche besuchen, in der Gustav Vasa versuchte, die Bewohner des Ortes gegen den Dänenkönig aufzuwiegeln. Sie steht strahlend weiß am Ufer des Siljansees. Errichtet wurde sie im 13. Jahrhundert. Zwar wurde sie im 18. Jahrhundert nochmal innen drin deutlich umgebaut, aber das Gemäuer an sich, das ist das, in dem auch Gustav Vasa schon stand. Rättvik lohnt sich auch ohne Kirchenbesuch. Ist ein wirklich malerischer, schöner Ort. Schön ist vor allem der lange, lange Steg, der sich auf den Siljan hinausschiebt. Hier kann man viele Sonnenstunden genießen und die nackten Füße über dem Wasser baumeln lassen. Das ist wirklich schön da. Auf der Flucht von Mora in die norwegischen Berge, da kam Gustav Vasa irgendwann zum Olnispagoden bei Sälen. Hier wurde er von den beiden Skiläufern eben eingeholt, die 90 Kilometer am Stück von Mora aus gelaufen waren. Und daraus wurde, das habe ich vorhin schon angedeutet, mehr als 400 Jahre später der Vasa-Lauf. Heute der größte Langlaufwettbewerb Schwedens, fand ja auch in der letzten Woche wieder statt. Heute laufen wir aber nicht mehr von Mora nach Sälen, so wie es die beiden Skiläufer damals gemacht haben, sondern in die andere Richtung. Der Olnispagoden ist seit 1947 ein Hembygdsgod, also in dem man so ins bäuerliche Leben des 18. Jahrhunderts eintauchen kann, Auch ist er Veranstaltungsort für beispielsweise Midsommerfeiern und andere Feste. Also das ist ein schöner Hof, wo man eben auch Kaffee trinken kann. Und wenn es Feste gibt, auch so traditionelle Feste, dann kann man die auch gut hier auf dem Ulnis-Pagoden feiern. Interessanter Fakt am Rande, seit dem frühen 16. Jahrhundert, also seit der Zeit, in der Gustav Vasa hier übernachtete, bis 1945, war der Hof im Besitz derselben Familie, der Familie Ulnispa. Das gibt es auch nicht allzu oft. Ja, das sind so die Orte, die du aufsuchen kannst. Ornes ist Dügan sicherlich ganz besonders schön. Rettwig natürlich. Auch Mura, wo eben der Zieleinlauf des Vasalaufs ist. Auch da gibt es Erinnerungssteine beispielsweise, die an Gustav Vasa erinnern. Ich habe dir natürlich die Orte verlinkt. Wenn du in Dalarna unterwegs bist, dann such diese Orte wirklich auf. Das ist spannend. Hier kann man so ganz direkt und hautnah auf eben die Spuren Gustav Vasas gehen. Ich persönlich finde es immer super, super spannend, wenn man sich überlegt, hier war auch diese historische Persönlichkeit vor mehr als 500 Jahren, da wo ich jetzt gerade stehe. Das finde ich immer, ja, sehr spannend. Wir bleiben in der nächsten Woche auf jeden Fall nochmal in Dalarna. Da geht es dann ganz ausführlich über die Region, nicht mehr über Gustav Vasa, sondern was man in dieser Region machen kann, weil es eine wirklich tolle, ganz besonders schöne Gegend in Schweden ist. Sehr, sehr vielfältig. Es gibt hier das erste Fjell, es gibt tolle Seen, es gibt große Flusstäler, schöne Orte. Da gibt es wirklich viel zu sehen und deswegen tauchen wir in der nächsten Woche nochmal ein bisschen tiefer in Dalarna ein. Wäre schön, wenn du auch da wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Hatte so bra. Wie hörst Elchkuss, der Podcast für Schweden.